Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 186. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode von Genuss im Bus habe ich Kai und Christina in Korb Adieu gesagt, bin dann nur kurz mit der Fähre übergesetzt und habe auf der anderen Rheinseite in Bacharach Anne Kauer vom Weingut Dr. Kauer getroffen. Die Geschichte dieses Weinguts ist zwar keine, die sich über Generationen oder gar Jahrhunderte zurückverfolgen lässt, aber doch eine gänzlich andere als diejenige von Kai und Christina. Von Randolf Kauer und seiner Frau Martina 1982 als ökologisches Weingut gegründet, ist nun deren Tochter Anne gerade dabei, die Zügel in ihre Hände zu nehmen. Im Podcast-Interview will ich von ihr wissen, mit welchen Ideen vom Weinmachen sie zu Werke geht und wie sie es schaffen will, das Weingut von einem Nebenerwerbs- zu einem Vollerwerbsbetrieb umzustellen. Fast zwangsläufig vertiefen wir in unserem Gespräch die Situation der Mittelrheinwinzer, ihre Leiden genauso wie die Potenziale und Chancen für eine bessere Zukunft. Also freut euch auf eine spannende Podcast-Folge mit einer leidenschaftlichen Repräsentantin des Mittelrheins und all der vielen Schätze, die diese besondere Region bereithält. Freut euch auf Anne Kauer vom Weingut Dr. Kauer in Bacharach. Los geht's! So, liebe Anne, einen wunderschönen guten Morgen, sage ich dir, und ich freue mich, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Du sitzt gerade in Bacharach, nehme ich an, ne? Mhm. Genau, in Bacharach ist das elterliche Weingut, das Weingut deines Papas, deiner Familie, euer Weingut, kann ich auch sagen, ne? Richtig, Weingut ja. Kauer, Dr. Kauer. Wie ist die Lage gerade bei euch?
Das Wetter ist leider sehr durchwachsen, so wie fast wahrscheinlich in ganz Deutschland. Ich sage, ein bisschen hat es was von Aprilwetter, also Regen, Sonne, warm, kalt. Der Sommer lässt noch so in Gänze etwas auf sich warten, aber ja, wir nehmen es, wie es ist.
Aber das ist jetzt kein Vorbote eines weniger guten Jahrgangs. Da ist ja noch viel Spielraum im August und dann auch im September für alles möglich Gutes, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ein guter Jahrgang ist tatsächlich ja auch nicht unbedingt dann vom Wetter in dem Sinne abhängig. Das schadet uns natürlich gerade schon, was den Ertrag angeht. Heißt aber nicht, dass die Qualität später nicht dafür dementsprechend besser ist vielleicht oder top. Das ist Gott sei Dank ein bisschen voneinander losgelöst, aber ja, ein bisschen einheitlich warm oder sonnig dürfte es jetzt auch sein.
Anne, ich habe dich ja hier heute ans Mikrofon geholt als Vertreterin der jungen Generation im Weinbaugebiet Mittelrhein, die es tatsächlich mit sehr viel Wumms wagt, da aus einem Nebenerwerbsbetrieb einen Vollerwerbsbetrieb zu machen in einer Zeit, wo ja viele das Mittelrheingebiet fluchtartig verlassen. Es gibt immer mehr Winzer in den letzten 20 Jahren, die aufgehört haben. Es gibt eine Menge Brachflächen. Insofern ist es hochinteressant, wieso du dich quasi gegen den lokalen Trend entschieden hast, da voll Gas zu geben. Aber zunächst mal, bevor wir über diese Dinge reden, vielleicht die Frage, Anne, wie bist du überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen und war das auf dem direkten oder vielleicht auch auf einem eher indirekten Weg?
Ja, also es war tatsächlich eher auf dem indirekten Weg. Wie du schon angesprochen hast, familiärer Betrieb oder elterlicher Betrieb. Meine Eltern haben ihn gegründet 1982, also im Prinzip auch als Start-up. Es gab keinen Weinbau bei uns in der Familie und das war so denen ihr Ding. Und ich habe erstmal Abitur gemacht und dann gedacht, ich mache Hotelfach, weil ich natürlich hier, ich meine, das Mittelrheintal ist auch sehr gastronomisch geprägt. Und eigentlich jeder, der sowas nebenbei verdienen will, der geht irgendwie bedienen oder an der Theke arbeiten und so weiter. Und das habe ich gemacht, das hat mir gefallen. Und dann habe ich gesagt, ich mache die Lehre zur Hotelfachfrau, damals noch mit dem Gedanken, auch Betriebswirtschaft hinterherzuhängen als Studiengang oder duales Studium und so in diese Branche ja, einzutauchen oder da zu starten. Und ja, im Prinzip so mit Ende der Ausbildung habe ich schon gedacht, ach, es wäre doch irgendwie auch schön, den Weinbaubetrieb weiterzuführen. Und irgendwie wäre es auch schade, wenn er nicht weitergeführt würde, weil meine Schwester schon ganz klar aus dem Betrieb rausgegangen ist. Ja, und ich meine, Wein und Essen und Genuss, das verbindet sich ja auch. Das sind ja durchaus Themen, die sich überschneiden. Und dann hat sich das so ergeben.
Aber es lag nicht daran, dass du jetzt quasi über die Ausbildung in der Gastro da einen Blick auf, sagen wir mal, das Leben und Arbeiten in dieser Branche bekommen hast, wo du sagst, naja, da ist auch nicht alles so, wie ich mir das wünsche. Und sozusagen der elterliche Betrieb war dann vielleicht auch noch mal in einem anderen Licht gestanden als vorher.
Oh, vielleicht, vielleicht. Also ich meine, die Ausbildung Gastro ist natürlich auch ein hartes Brot. Es ist, ich sag mal, arbeitszeitentechnisch wahrscheinlich noch mal härter als Weinbau. Aber das war nie das Thema. Ich arbeite immer gerne und immer noch. Und natürlich mit Familie lässt sich so eine Gastro ein bisschen schwieriger vereinbaren. Aber das war nicht ganz der Punkt, aber einfach auch. Ja, diese Möglichkeit, es zu kombinieren und auch in der Natur noch gleichzeitig wieder mehr zu arbeiten. Irgendwann kommt dann doch die Leidenschaft durch und dieses, vielleicht auch dieses Heimweh, wie soll man sagen, dass man das macht, was man schon kennt und was dann doch irgendwie einen geprägt hat.
Ja, haben deine Eltern dir diese Leidenschaft für den Wein und Weinbau vorgelebt?
Ja, definitiv. Also Leidenschaft auf jeden Fall. Ich wurde allerdings nie genötigt, groß mitzumachen, zu probieren. Wenn wir nicht wollten als Kinder, haben wir nicht gemusst. Und also auch was die Weinlese angeht, aber natürlich ist man mitgegangen und hat das irgendwie so kennengelernt und hat natürlich auch mitgekriegt, dass diese Arbeit oder der Betrieb nicht darauf basiert, dass es nur um den Verdienst geht, sozusagen. Sondern dass es wirklich eigentlich um was ganz anderes geht, eben um diese Landschaftspflege, um die Kulturlandschaft und auch das Produkt Wein, was ja doch sehr emotional sein kann oder darf. Und das hat man da natürlich einfach unterschwellig auch mitbekommen.
Okay, also im Grunde genommen für dich als Heranwachsende ein besonderer, vielleicht sogar ein privilegierter Blick auf das elterliche Schaffen im Weingut, wenn du sagst, es ging nicht nur ums Geldverdienen primär, sondern es ging auch um Ideale.
Also natürlich hatten wir nie den Punkt, dass der Betrieb davon leben musste oder dass wir davon leben mussten. So, das war immer Nebenerwerb. Mein Vater hat ja noch in Geisenheim unterrichtet an der Uni und dadurch hat er quasi den Unterhalt der Familie gesichert und der Betrieb war Nebenerwerb. Aber vor allen Dingen geht es mir auch darum, dass es diese Arbeit nicht gemacht wurde, weil ich glaube, das ist bei Weinbau wahrscheinlich fast nie der Punkt, dass man würde nie ein Weingut gründen, weil man denkt, man verdient damit die Millionen. Also das ist schon mal der völlig falsche Ansatz. Es ist immer noch ein landwirtschaftlicher Betrieb und es geht eher so in die andere Richtung. Also wenn man Geld loswerden will, dann gründet man ein Weingut. Und das will ich damit sagen. Also es wurde wirklich aus Leidenschaft gemacht und nicht aus dem primären Faktor, davon irgendwie leben zu können oder zu müssen.
Und Anne, wenn du jetzt auf deine eigene noch Motivation nochmal blickst, ich habe mit einer Reihe von jungen Winzern gesprochen und Winzerinnen, das ist zum Teil ganz unterschiedlich. Die einen sagen, mich motiviert die Weinwelt, ja? Diese wunderbare Welt des Genusses, da gibt es Barolo und Bordeaux und ich will ein Teil dieser, ich sage mal fast in Anführungsstriche, glamourösen Welt sein, weil sie Kulturstatus hat und Kultstatus. Und andere machen es ganz anders. Die fühlen sich eher als Landarbeiter, als Weinbauern, ja, die Arbeit in der Natur lieben. Und es sind weitere Motivationen denkbar. Wie ist es bei dir?
Also ich tendiere auch eher zu den Weinbauern sozusagen. Also die Motivation kommt aus der Natur raus oder aus der Möglichkeit, ein Produkt zu schaffen, in Handarbeit und draußen auch die Landschaft zu pflegen. Ich meine, wir sind hier im Welterbetal. Es ist sehr super schönes Areal, wenn man hier durch die Weinberge läuft oder überhaupt durchs Tal. Und das vermittelt natürlich auch dieses Gefühl, ja, was ich natürlich in mir habe, dass man sagt, das ist so toll hier, ich möchte dazu etwas beitragen. und diese Weinberge machen und natürlich ein tolles Produkt kreieren und dann auch dieser Kontakt mit Kunden, dieses gesellige, sag ich mal, diese ja weinfreudige Gesellschaft, die eigentlich da draußen ist, weil Wein immer verbindet. Es ist eigentlich ein Produkt, was zum Austausch anregt und zur Geselligkeit. Und das ist das, was ich daran so schätze. Diese glamouröse Welt des Weins, das interessiert mich jetzt persönlich gar nicht. Ich bin auch nicht auf dem Trip, da deutlich größer zu werden oder dass ich jetzt so und so viel Hektar brauche und dann möchte ich überall noch Gold abräumen und überall in den Magazinen der Welt erscheinen. Das ist zumindest nicht mein Ziel. Wenn es so kommen würde, wäre es so, aber da bin ich dann doch etwas mehr auf dem Boden vielleicht der Tatsachen hier im Mittelrhein und
ja.
Dem sehr glücklich oder zufrieden, wie es im Moment auch erstmal ist.
Und du hast natürlich das Glück, und du hast es angedeutet, in einer faszinierenden Szenerie Weinbau betreiben zu können. Wir beide waren ja in einem deiner Weinberge, ich glaube, das war die Wolfshöhle, und dort zu stehen und den Blick auf den Rhein, das Umfeld, das hat schon was Besonderes, was Erhabenes und gleichzeitig auch was Beruhigendes. Und das als Arbeitsplatz zu haben oder als immer mal wieder als Arbeitsplatz zu haben, finde ich, ja, ist schon was, glaube ich, was ganz Besonderes. Und gleichzeitig ist ja dieses Mittelrheintal geprägt von überwiegend Steil- und Steilstlagen. Es ist schwierig, dort Weinbau zu betreiben. Es ist mühsam vor allen Dingen. Und wenn ich mal auf die Preise gucke, die Mittelrheinwinzer so im Schnitt erzielen im Vergleich zu anderen Regionen und natürlich auch im Vergleich zu dem Aufwand, den sie betreiben müssen, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Wie siehst du die Lage?
Ja, ich sag mal, das ist so die tägliche Schizophrenie, die mich erreicht. Die Menschen, die Gäste von außerhalb, die fragen immer, wie wir das hier machen mit den Preisen und dieser Arbeit und dass wir doch so günstig sind und ich sag mal, das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut top ist und ein Geheimtipp. Und dann unterhalte ich mich mit den Menschen im Tal und kriege genau das Gegenteil gesagt, dass der Wein viel zu teuer ist und dass sie das nicht mehr einsehen, das zu bezahlen. Und das ist so das Thema, was tatsächlich einen manchmal so ein bisschen in die Verzweiflung treibt oder was wahrscheinlich auch dazu geführt hat oder führt, dass hier doch so viele noch ja unter den Preisen verkaufen, die sie eigentlich bräuchten, um es eben zukunftsorientiert zu führen, ein Weingut. Weil man natürlich in der Heimat im Prinzip sich ständig rechtfertigen muss. Und wenn Gäste kommen, funktioniert es. Und das ist war wahrscheinlich schon immer so. Ich beobachte es im Moment sehr intensiv und ist so eine Entwicklung, wo man wirklich überlegen muss, wie gehe ich damit um.
Und du glaubst, dass es nicht möglich wäre, also jetzt vielleicht nicht, wenn du die Weine im Tal verkaufst, aber wenn du dich auf dem großen deutschen Markt oder vielleicht auch über den deutschen Markt hinaus bewegst, höhere Preise erzielen könntest?
Doch, auf jeden Fall. Das ist im Prinzip die Frage, die sich jeder stellen muss. Wo möchte ich verkaufen? Wer ist meine Zielgruppe? Und außerhalb vom Tal ist es kein Problem mehr zu erzielen. Und deswegen sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, die größeren Betriebe oder die gut aufgestellten Betriebe, die verkaufen auch den überwiegenden Teil nicht hier im Tal. Und das ist mit Sicherheit auch unser Punkt, also wir verkaufen auch weniger im Tal. Ich finde es aber eigentlich halt so schade, weil das ja hier auch die Heimat ist und man will ja auch die Heimat unterstützen und im Prinzip tun wir durch unsere Arbeit im Weinberg und durch die Landschaftspflege ja sowieso schon einen großen Teil dazu beitragen, dass es hier so schön ist. Und dass man es aber dann von den Einheimischen oder von den lokalen Bewohnern nicht zurückbekommt sozusagen. Mhm. Das ist sehr schade. Das ist was mich doch auch ein bisschen umtreibt, wo ich sage, ach, dieser Lokalpatriotismus, der fehlt einfach, dass man auch vielleicht stolz ist, dass die Leute sagen, ich bezahle hier gerne 15 Euro für die Flasche, ja. Weil guckt euch an, wie schön die Weinberge sind, wie toll das der Landschaft beiträgt und ja, das ist so ein bisschen die Krux aktuell, sage ich jetzt mal so. Und wenn ich natürlich sage, ich nehme mehr, ich gehe raus aus dem Tal, bin ich natürlich weniger hier präsent und ja, da bin ich bin halt einfach auch gerne im Ort und auch gerne hier in der Gegend. Und das fände ich irgendwie schön, wenn sich das besser vereinbaren ließe.
Es ist natürlich auch eine relativ, ich sag mal, relativ kleine Region. Wir haben, glaube ich, aktuell noch 400, 440 Hektar Rebfläche von vielleicht mal 2000 vor, was weiß ich, 50 oder 100 Jahren. Das heißt, man begegnet natürlich dem Rheingauer Wein, dem Moselaner, dem Rheinhessenwein auf Schritt und Tritt. Und Weinen aus dem Mittelrhein vergleichsweise selten. Das heißt, sie tauchen nicht so oft auf. Und das heißt, die Begegnung der Menschen mit Mittelrheinwein ist weniger verbreitet und auch weniger vertraut. Und das ist sicherlich für das Preisniveau vielleicht auch mal ein kleines Handicap. Aber lass uns mal vielleicht gucken, wo ist eigentlich, weil wenn ich sage, das ist ein wenig bekanntes Gebiet, dann kann es auch durchaus sein, dass es bei den ein oder anderen Hörern die Frage kommt, Mensch, wo ist denn eigentlich das Gebiet Mittelrhein? Wo beginnt es und wo endet es, Anne?
Ja, das, ich werde auch oft, kommen Leute in die Winotheken. Ah, wir wollten heute mal den Rheingau besuchen. Und dann,
Genau.
dann kläre ich erstmal auf. Genau, also im Prinzip beginnt es in Bingen, auf der linken Rheinseite allerdings. Es beginnt in Kaub auf der rechten Rheinseite. Das ist schon ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Aber ganz grob gesagt, von Bingen bis Bonn ist das Anbaugebiet also wirklich lang, auch 120 Kilometer Länge, also entlang des Rheins und überwiegend linksrheinisch bis Koblenz und dann wechselt es etwas mehr auf die rechte Rheinseite, dann Leutesdorf und Lebeswinter. Und genau, das im Prinzip schlängeln wir uns einmal, starten vom Rheingau bis zur Ahr entlang des Rheins.
Also wenn ich das recht erinnere, habt ihr ja im Grunde genommen zwei große oder zwei unterschiedlich große Bereiche, ne? Das eine, das obere Rheintal von Bingen bis vielleicht Koblenz. Und dann haben wir dann so eine Ecke, wo weniger Weinbau betrieben wird und dann geht es Richtung Siebengebirge, Richtung Bonn, nochmal weiter von Andernach etwa und haben dann auch da oben, sagen wir mal, in diesem unteren Rheintal, ich sage oben, aber es ist das untere Mittelrheintal, ein bisschen anderes Mikroklima und vielleicht auch ein paar andere Böden. Aber das Gros spielt sich doch im Grunde genommen unterhalb, südlich von Koblenz ab, oder?
Insgesamt schon, allein flächentechnisch ist der Großteil zwischen Koblenz und Bingen. Also im Prinzip auch dann in dem Welterbegebiet, das ja mit Koblenz auch endet, was immer so ein bisschen schade ist, weil natürlich das Anbaugebiet noch etwas weitergeht und das Welterbegebiet dann endet. Das ist auch natürlich auch so ein Thema bei uns hier. Ist alles sehr zerstückelt und ja, das Anbaugebiet endet dort, das Welterbegebiet endet dort. Das eine ist der Kreis, das andere ist dieser Kreis. Wir haben auch noch verschiedene Bundesländer sogar. Also
Ja,
NRW ist ja auch noch
richtig, ganz oben ist
dabei,
NRW, ja.
Rheinland-Pfalz. Genau, aber wichtig ist eigentlich, wenn man sich Bingen bis Bonn merkt, dann ist man schon mal gut dabei. Und wer Zeit hat, der soll auch am besten die ganze Strecke mal mitnehmen und sich alles anschauen.
Und es gibt ja auch Gemeinsamkeiten. Ne? Es gibt überwiegend Steil- und Steilslagen, habe ich schon gesagt. Schieferböden dominieren, wenngleich es vielleicht Richtung Bonn dann auch noch andere Einflüsse gibt. Bei euch ist es vor allen Dingen der Tonschiefer. Es sind weitestgehend, das weiß ich von meiner Frau als Biologin, nährstoffarme Böden und insofern haben wir, glaube ich, eine super artenreiche Flora und Fauna. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, ist alles richtig. Ja, also genau, wir sind hier sehr Schiefer geprägt, fast teilweise 100%. Und im nördlichen Teil haben wir noch den vulkanischen Einfluss von den ganzen Eifelvulkanen und vom Ausbruch vom Laacher See damals und andere Böden dabei. Also auch wirklich, die Weine sind ganz anders als hier im südlichen Gebiet, aber wie du auch sagst, Steil- und Steilslagen sind es überall und entsprechend der Arbeitseinsatz ist gleich.
Ja, also mitunter das 5- bis 6-fache an Arbeitszeit, die ihr für den Hektar veranschlagen müsst, wie in den anderen Weinbaugebieten. Was bringt denn deiner Ansicht nach was bringen diese Tonschieferböden für die Reben? Was bringen sie für Herausforderungen, aber auch vielleicht für segensreiche Effekte?
Ja, also ich finde persönlich, dass ein Riesling vom Schiefer, und der Riesling ist nun mal unsere wichtigste Sorte hier und auch nicht von ungefähr, es passt einfach perfekt zusammen. Das bringt diese filigrane Stilistik vom Riesling perfekt hervor, eben nicht diese schweren Böden, wo er dann auch sehr alkohollastig wird und auch etwas breiter, sondern wirklich eher dieses leichte, elegante, ich sag mal so ein bisschen stahliger Charakter, der da durchkommt, mineralig, das ist super durch den Schiefer, das würde man auf einem Lehmboden nicht so hinbekommen, das funktioniert einfach nicht. Genau, und das andere ist natürlich aber vielleicht die Krux oder was ein bisschen schwieriger jetzt im Zeichen des Klimawandels ist, ist natürlich, dass der Boden eher nährstoffarm ist, wie du schon gesagt hast.
Und nur ein mäßiger Wasserspeicher, ne?
Genau, geringe Feldkapazität, schlechter Wasserspeicher, hoher Skelettanteil und das macht es natürlich schwieriger, was Trockenstress angeht.
Ja, was früher ein großer Vorteil war, das war die gute Erwärmbarkeit. Ne?
Das war ja brauchen wir jetzt auch nicht mehr.
Braucht er nicht mehr, ne?
Ja. Ja, ist auch ein Thema, genau. Aber das ist, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen weniger das Thema. Im Moment funktioniert das mit der Hitze noch einigermaßen gut. Da kann man ja auch mit der Laubwand nochmal spielen. Mhm. Aber natürlich Wasserhaltekraft ist schwierig, kann man auch was machen. Ich sag mal, Humusaufbau vom Boden ist aber auch schwierig aufgrund der Steillagen, Erosion und natürlich auch einfach Bewirtschaftung. Wenn ich da halt eben Humus aufbauen will, dann muss ich entsprechend begrünen oder auch Material einbringen in den Weinberg. Und das ist einfach alles viel schwieriger als im Flachen und auch Begrünungen auf diesem kargen Boden, da brauche ich auch die dreifache Menge beim Aussehen, damit ich vielleicht dasselbe Ergebnis habe wie im Flachen. Oder nicht wie im Flachen, wie in fetteren Böden. Ja, bringt alles so ein bisschen seine Herausforderungen mit sich.
Genau, aber Riesling vom Schieferboden, vom Devonschiefer, hat natürlich immer auch so was leicht Rauchiges und insofern aber auch was Wiedererkennbares, ne?
Mhm, auf jeden Fall. Ja, dieses Rauchige oder Feuerstein, genau, das ist so das, was recht typisch ist, wobei das auch sehr nochmal weingutsabhängig ist, wie man das ausprägt. Aber genau, das, also man erkennt ihn schon wieder und kann eigentlich schon von so einer mittelreinen Handschrift sprechen.
Ja, und du hast vorhin gesagt, viel Handarbeit bei euch. Es gibt zum Teil das eine oder andere, was ihr auch mit Maschinen machen könnt, aber mal alle Romantik beiseite und dass es auch schön sein kann, im Weinberg händisch zu arbeiten und das zu genießen, frage ich mich trotzdem, wieso es nicht da bei allem technischen Fortschritt, der ja überall zu beobachten ist, dass man den Winzern in den Steillagen da nicht schon längst Möglichkeiten an die Hand gibt, das ein bisschen zu vereinfachen.
Tja, gut, es gibt sehr gute Möglichkeiten mittlerweile, die es, sage ich jetzt mal, vor 20 Jahren noch nicht in der Form gab. Die Raupenmechanisierung ist da ganz weit vorne. Da hat sich sehr viel getan, was sei es beginnend von der Pflanzung, die mittlerweile gut möglich ist mit einer Raupe oder mit dieser Technik, bis hin zu im Prinzip allen maschinengebundenen Arbeiten, das heißt Laubschnitt, Entblättern. Mhm. Mulchen, alles das ist mit der Raupe möglich. Und gut, ein großes Thema, das ist jetzt aber mehr auf den Bio-Weinbau bezogen, ist diese Unterstockbearbeitung, also das Unkraut dort entfernen, geht auch im Steilen mittlerweile ein bisschen, sage ich mal. Gibt es verschiedene Rollhacken oder ähnliches. Da tut sich was, aber es ist natürlich der kleinere Anteil in Deutschland, was die Steillagen angeht und wie soll ich sagen, da ist für die Hersteller von Maschinen und Technik nicht so viel zu holen und deswegen ist es kein interessanter Markt und deswegen wird da auch nicht ganz so viel dran geforscht und gearbeitet, wie das leider doch oft so ist.
Mhm, verstehe.
Und dann sind es eher die, wir haben hier einen Lohnunternehmer, der uns die Raupe fährt, der selber so ein maschinenaffiner Typ ist und Lust hat, was zu bosseln. Das heißt, die Anbieter selbst, die gucken eher, dass da was funktioniert.
Verstehe. Ja, ich dachte, das könnte vielleicht auch der Situation in diesen Mittelrheinsteillagen ein bisschen verbessern für die Winzer und den einen oder anderen motivieren.
Hat es auch schon. Also definitiv. Okay. Also wenn es so wäre wie vor 20, 25 Jahren, würde ich es wahrscheinlich nicht machen, okay, muss man schon sagen. Also da sind wir noch mit dem Traktor an der Seilwinde und irgendeinem Flug raus und ach, furchtbar, ja. Also
ja, absolut.
Fix und fertig nach Hause und also ich dann nicht, aber ich bin so als Kind mitten, habe mir das angeguckt. Naja, also ich sag mal, ohne diese Raupenmechanisierung wäre mit Sicherheit schon nochmal ein ganz großer Teil davon auch noch brach.
Okay. Aber Anne, was muss noch passieren, damit noch mehr junge Leute im Mittelrheintal bleiben und sich hier eine eigene Existenz aufbauen?
Tja, ja, da kommen wir dann wieder zu unserem Lokalpatriotismus. Das ist, wenn die bleiben sollen, also die jetzt, ich sage jetzt mal in Richtung Nachfolger, wenn man als Kind einer Weinbaufamilie hier die Motivation kriegen soll, hier zu bleiben, dann muss man die Unterstützung auch vom Tal bekommen und natürlich ja gucken, dass man den Wein für den entsprechenden Preis verkauft bekommt. Das ist am Ende des Tages das, worum es geht. Wie du schon sagst, Romantik hin oder her, ist alles schön und gut, aber wenn man davon nachher nicht leben kann oder nur am Knabbern ist, dann wird man es nicht weitermachen. Und das ist eigentlich der ganz entscheidende Punkt, dass wir hier auf wirtschaftlich sichere Beine kommen mit den Betrieben und dann kann man das auch weitermachen.
Siehst du da im Kraft, auch vielleicht in konzertierten Aktionen, die Power, um da in der Zukunft was zu bewegen?
Ja, es ist ganz wichtig, dass wir uns grundsätzlich mal präsentieren. Also der Mittelrhein, wie du sagst, ist klein, hat jahrelang auch leider etwas verschlafen, mehr Aktivität ins Tal zu bringen oder auch außerhalb vom Tal, das ist jetzt mal völlig egal, über Veranstaltungen, über Werbung, über irgendwie ja ansprechende Events. Und das ist sowas, wo ich denke, dass ist sehr wichtig, dass die Leute überhaupt erstmal wieder wissen, was ist der Mittelrhein, sei es im Tal, sei es außerhalb des Tals, was haben wir zu bieten, dass man das probiert und einfach mal kennenlernt und dann überhaupt erstmal dazu führt, ja sozusagen eine Marke zu bilden. Das ist unheimlich wichtig, weil dann kann man auch darauf aufbauen und sich überhaupt erstmal so eine Basis zu schaffen, um das Gebiet nach vorne zu bringen und dann entsprechend die einzelnen Betriebe, weil ich bin auch der festen Überzeugung, es funktioniert eigentlich nur gemeinsam. Jetzt als einzelner Betrieb trägt man viel dazu bei, wenn man erfolgreich ist, aber eigentlich müssen wir insgesamt mal zeigen, das ist der Mittelrhein und das können wir und das gibt es hier und das ist das, was wichtig ist und haben jetzt seit ein paar Jahren eine sehr schöne Veranstaltung. Das Weindate, das hoppt so ein bisschen durchs Tal. Also das war jetzt schon in Leutesdorf, es war in Boppard und Spey, es war jetzt dieses Jahr in Bacharach. Und im Prinzip treffen sich dann dort alle Winzer und präsentieren ihre Weine über den Tag, sind bei den anderen, die dort ansässig sind, zu Gast. Und abends wird noch eine Party angehängt, sei es auf dem Schiff oder eben in den Rheinanlagen, je nachdem, wie es besser machbar ist. Und das ist so eine tolle Gemeinschaftsveranstaltung, die auch so einen hohen Anklang mittlerweile erfährt, weil die Leute wirklich interessiert sind. Wir sind nicht weit auch vom Rhein-Main-Gebiet, wir sind nicht weit vom Ruhrpott.
Ja.
Und die Leute haben die Möglichkeit, hier mit dem Zug auch einen Tagestrip zu machen. Und das nutzen wir jetzt einfach, um uns mal zu zeigen und zu präsentieren. Und das merkt man schon, dass das im Prinzip jetzt schon langsam Früchte trägt und der richtige Weg ist.
Du hast es gesagt, die Bahnlinie einerseits für eine Anbindung sowohl ans Rhein-Main-Gebiet als auch Richtung Köln-Bonner Raum. Aber wenn man dort ist, und ich war da kürzlich auch mal mit meiner Frau, die sagt, Mensch, das ist ja hier ein Lärm, der von den Zügen auch nach oben, ne, auch in die Weinberge halt, das ist ja nun dann auch ein bisschen ein Dämpfer, ne, auf diese ansonsten ja dramatisch schöne Natur- und Kulturlandschaft.
Ja, das ist ganz richtig. Also ich rede auch immer vom Personenverkehr, den wir hier gerne haben. Den Güterverkehr brauchen wir hier nicht. kommen wir leider nicht so gut drumherum aktuell, weil das eine Hauptverkehrsstrecke ist hier für die Güter, eine Gütertrasse von der Deutschen Bahn. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie Stand ist, ob es eine Ausweichstrecke jetzt geplant wird oder doch nicht. Und ob ich das noch erlebe oder nicht, das weiß man auch nicht. Aber das schadet dem Tal, das kann man nicht anders sagen. Und zwar nicht nur auf dieser emotionalen oder Ebene, wo man erlebt, sondern auch wirklich Gebäude, alles, was irgendwie nah an der Bahn ist, geht alles viel schneller kaputt und zerfällt. Das ist einfach, dieser Güterverkehr, der gehört hier nicht rein. Dafür ist es viel zu eng und viel zu schön, als dass hier noch ein Güterzug durchfahren sollte.
Ja,
Aber das sind dann höhere Mächte sozusagen.
aber auch die größeren Transporter auf dem Rhein machen mitunter auch Lärm, ne?
Ja, natürlich, europäische Wasserstraße. Es sind schon ziemlich große Containerschiffe zum Teil unterwegs, die so vor sich hin bubbern. Ja, das ist auch nicht von der Hand zu weisen, aber ich finde es tatsächlich nicht ganz so dramatisch wie die, was rein den Lärm jetzt angeht.
Anne, was gibt dir die Arbeit als Winzerin?
Ja, viel Arbeit. Und wenn die viele Arbeit geschafft ist, eine tiefgehende Zufriedenheit. Ja, eigentlich so eine Gelassenheit
Ja.
und Ruhe. Ja, weil man einfach geerdet ist. Also wenn man draußen ist, erst recht, dann ist man natürlich auch wirklich wortwörtlich geerdet. Und ansonsten, ja, es ist wirklich so eine Zufriedenheit.
Klingt gut. Und gleich die Anschlussfrage: Was hast du für eine Idee vom Weinmachen? Also, wie gehst du ran an die Weinbergspflege, an die Weinbereitung, also an die kellertechnischen Prozesse, um aus Trauben dann Wein zu machen? Hast du da unhintergehbare Prinzipien, mit denen du zu Werke gehst, oder sagst du, ach, da gehört auch ein gutes Maß an Bauchgefühl und Pragmatismus dazu?
Ja, also Bauchgefühl und Pragmatismus, da bin ich ganz vorne mit dabei. Und vor allen Dingen auch ganz nach dem Motto, weniger ist mehr. Also umso mehr ich irgendwo machen muss, desto eher frage ich mich, ob das dann noch so Sinn hat, oder ob es dann wirklich so sein muss. Viele Dinge sollten, finde ich, auf irgendeine Art nicht von, also von alleine laufen, ist vielleicht falsch gesagt, aber zumindest irgendwie so ihren Weg vorgeben. Und wenn ich strampeln muss ohne Ende und ganz viel machen muss und dann ist irgendwie der falsche Weg. Gerade die Natur, die gibt uns sowieso vor, wie es läuft. Ein Kollege hat mal gesagt, die Natur ist immer schneller und der Wegweiser. Und da hat er einfach recht. Wir müssen eher schauen, was wollen die Weinberge sozusagen oder was soll
Brauchen Sie?
jetzt gerade, genau, was wird gebraucht, und was merkt man vielleicht, tut jetzt da nicht so gut und was sollten wir besser lassen? Und dann, ja, es klingt immer auch so romantisch, aber dann findet das schon seinen Weg. Und dann kann man eigentlich nur noch so ein bisschen punktuell Arbeiten tätigen, die dem Ganzen dann nochmal beisteuern. Aber nicht dieses totale Intervenieren die ganze Zeit und auch im Keller. Klar. Wenn es mal aus dem Ruder laufen sollte, muss man natürlich was tun, aber ansonsten wird der Wein schon so werden, wie er wird. Er hat seinen eigenen Charakter, dafür sind wir auch ein Handwerksbetrieb, keine Industrieweinhersteller sozusagen. Und so wie der Most schon reinkommt, so wird es dann auch später der Wein. Und wenn es halt in dem einen Jahr, ich sag mal, kräftiger ist und vielleicht auch etwas reifer, dann ist der natürlich anders als vielleicht im Vorjahr, wo er nicht ganz so reif war oder weniger Botrytis drin war. Und dann ist es so und dann sind die Weine verschieden. Aber da jetzt anfangen und machen und tun, damit das nachher irgendwie alles wieder so passt, wie es mal war und wie es hätte sein sollen, ja, da bin ich kein Fan von. Also ein bisschen die Sachen auch mal laufen lassen, wie sie halt sind. Und das ist schon schwierig genug, sage ich jetzt mal.
Und doch hast du ja, das weiß ich ja, auch ganz klare Prinzipien. Weinbergspflege findet bei dir, bei euch biologisch statt. Das ist ja schon mal eine Ansage, ne?
Ja, Bioweinbau ist ja im Prinzip dieses naturbelassene Arbeiten und den Kreislauf draußen auch so anzunehmen, wie er eben ist. Und natürlich muss man arbeiten und bestimmte Dinge auch in die richtige Richtung lenken. Aber ich tue nicht in grundlegende Dinge eingreifen. Die Rebe wird schon entsprechend wachsen oder sagen, wie es läuft oder eben nicht so stark wachsen. Und dann weiß ich, was ich machen muss oder nicht machen muss. Oder ob ich eben ihr auch die Zeit geben muss, vielleicht bei Junganlagen, dass sie nicht im zweiten Jahr schon die ersten Träubchen ernten. Das wird entfruchtet, die brauchen ihre Zeit, um erstmal Holz zu bilden. Also man muss auf irgendeine Art intervenieren, aber gleichzeitig eben auch auf die Natur achten und schauen, was sagt die mir denn? Was ist denn jetzt draußen gegeben? Was sagt das Wetter? Was sagt der Boden? Was sagt die Rebe? Und sollte ich es so tun, wie ich es mir überlegt habe, oder mache ich es vielleicht dann doch ein bisschen anders, entspannter oder intensiver?
Das heißt, da ist es wichtig, dass man relativ nah dran ist und einfach auch kapiert und hinschaut, was da gerade passiert, ne?
Genau, richtig. Also das ist ganz zentral. Draußen dabei sein, gucken, immer wieder schauen und entsprechend reagieren. Nicht nach Schema F jede Woche dieses, jenes tun, sondern gucken, brauche ich es denn überhaupt? Muss ich es jetzt machen? Oder kann ich es auch anders, geringer, mehr, ja, ganz individuell?
Und ist das auch das Geheimnis für die Weinbereitung?
Ja, wahrscheinlich schon. Dieses gezielte Nichtstun, wie auch mein Papa das mir im Prinzip schon so weitergegeben hat. Also er sagt auch, und da bin ich auch ganz, ganz bei ihm, der Wein ist erstmal im Keller und er wird einem schon zeigen, was er will, sozusagen. Ich kann natürlich etwas tun und wir zum Beispiel arbeiten auch mit Hefen, Reinzuchthefe, also nicht mit Spontanvergärung, was aber auch an unserem sehr kalten Keller liegt. Und das ist natürlich im Prinzip schon der erste Einfluss, der genommen wird. Aber ich kann ja da schon wieder gucken, wie viel nehme ich und so weiter. Lasse ich ansonsten das doch mal laufen? Was habe ich für Einflüsse? Und wenn was aus dem Ruder läuft, sollte man intervenieren, wenn es irgendwie nicht optimal ist. Aber ansonsten wird der Wein schon seinen Weg finden und auch sehr individuell natürlich ausreifen. Also dadurch gibt es diese Jahrgangsunterschiede und dadurch zeigt sich ja auch dieses Handwerk des Winzers. Ich kann nicht jedes Jahr aus demselben Weinberg denselben Wein machen. Das funktioniert nicht. Es wird immer etwas anders sein und auf dieser kleinen familiären Strukturebene sowieso erst recht. Das geht nicht immer gleich.
Das bedeutet aber, dass du zum Beispiel nichts hältst von Säuremanagement in dem Sinne, dass du Säure zugibst oder dass du auch mal entsäuerst?
Nee, also ich meine, entsäuern oder säuern ist jetzt tatsächlich jetzt gar kein dramatischer Vorgang. Und wenn es der Wein bedarf, also ich sage jetzt mal, wenn man richtig hohe Säurewerte hat, wie jetzt 2010 oder dann sollte man auch mal entsäuern, weil ich meine, der Wein soll immer noch trinkbar sein und zum Genuss oder Genuss haben. Aber wenn er jetzt mal in dem einen Jahr ein Gramm mehr hat und in dem anderen vielleicht eins weniger und es ist ein guter Wein, er ist nur nicht ganz genauso wie in dem Vorjahr, dann lassen wir den so. Also da machen wir natürlich nichts. Das ist so dieses, wo ich sage, wenn es natürlich zu viel des Guten ist oder zu wenig des Guten, dann muss man etwas tun, aber ansonsten ist der Wein, wie er eben ist und wie das Jahr ist. Und das sollte auch so sein, finde ich. Dass zu viel Gemenge verdirbt am Ende doch das Produkt.
Das heißt, du hast nicht eine ganz bestimmte Weinstilistik oder nennen wir es Weinstilistik im Kopf. Und richtest dann deine Arbeiten in Weinberg, vor allen Dingen dann auch im Keller, sehr genau danach, damit diese Stilistik dann auch nachher tatsächlich in der Flasche erkennbar ist, sondern die primäre Arbeit liegt im Weinberg und dann später im Keller nach den Bedürfnissen der Reben und im Keller des Mostes und des Weinwertungsprozesses. Und dann kommt schon eine richtige oder eine passende Weinstilistik des Jahrgangs raus?
Im Prinzip ja. Also tatsächlich haben unsere Weine eine ganz klare Stilistik und ähneln sich auch immer von Jahr zu Jahr. Aber das kommt dadurch, dass wir sie eben so werden lassen, wie es das Terroir uns eben bringt. und ich nicht jetzt sage, also ich mache jetzt jedes Jahr diesen und jenen Vorgang, um den Wein so hinzubekommen, sondern die Natur hat uns diese Stilistik eigentlich selber gebracht. Und wir nutzen sie sozusagen nur, um sie auf die Flasche zu bringen. Das ist eigentlich das Schöne. Das ist auch das, weshalb wir auch viel von über diese Lagenunterschiede reden und reden können, weil die Jahrgänge sind sehr unterschiedlich, aber innerhalb der Weinbergslagen zum Beispiel sind auch ganz klare Stilistiken erkennbar. Und dadurch, dass wir den Wein eben so naturbelassen lassen, zeigt sich das auch immer. Und die so eine gewisse Stilistik zieht sich dann schon über die Jahre durch. Aber ganz von draußen her rührend sozusagen.
Verstehe. Dann sag mir doch mal, worin dann die stilistischen Merkmale des Ölsberg, des Fürstenberg oder der Wolfshöhle liegen.
Ja, gut, der Ölsberg ist nochmal ganz anders als die Bacheracher Lagen. Also der Ölsberg ist ein Oberwesel, für die jetzt die Region nicht so kennen. Und das Kloster Fürstenthal oder die Wolfshöhle sind in Bacherach. In Bacherach haben wir den puren Tonschiefer und ganz karge Böden, sehr skelettreich. Und da ist der Wein sehr stahlig, sehr zitruslastig und auch mineralisch. Also ich sage immer so, manchmal benutze ich ganz gern so crispy den Begriff, also einfach ja animierend. Und in Oberwesel haben wir noch ein bisschen Lehmanteil mit im Boden, auch Löss. Und das macht den wieder etwas breiter, ein bisschen exotischer, auch viel mehr Kräuternoten, Thymian. Und es ist ein viel breiterer Riesling-Charakter, sage ich jetzt mal, als dieser klare, stahlige Charakter von Bacherach. Und das ist einfach, aber schon immer so, sage ich jetzt mal. Und ob wir da jetzt viel oder wenig gemacht haben, unterscheidet sich dann vielleicht nur noch im Alkoholgehalt oder in der Säure und Süße. Aber diese Stilistik, die bleibt.
Hast du einen Lieblingsweinberg, wenn du zur Arbeit gehst in den Weinberg? Da freust du dich auf eine Lage ganz besonders?
Nee, kann ich eigentlich so nicht sagen. Gehe eigentlich überall gerne hin. Es ist immer schön, der Blick ist überall anders. Oberwesel natürlich, der Ölsberg hat einen ganz herausragenden Blick ins Tal rein, weil der auch direkt an der Rheinfront ist und nicht in so einem Seitental drin. Dafür haben die Seitentäler auch so ihren Charme, mit ein bisschen ja dieser mehr bewaldeten Gegenüber sozusagen. Also es hat alles eigentlich, sind alle schön.
Das klingt richtig gut. Nun hast du dir ja vorgenommen, das, was eure Eltern, dein Papa und deine Mama 82 gestartet haben und was ja im Grunde bis vor wenigen Jahren komplett im Nebenerwerb lief, auf nochmal andere Grundlagen, auf andere Beine zu stellen. Du willst den Weg gehen zum Vollerwerbsbetrieb. Was ist dafür jetzt notwendig? Wie baust du das Weingut peu à peu so um, dass das gelingt?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir selber manchmal stelle. Was sollten wir wie tun? Wir haben es ja auch am Anfang angesprochen. Was ist nötig? Was ist unsere oder wo will ich hin? Wo will ich meinen Wein verkaufen? Das ist wirklich was einen umtreibt. Und jetzt in der aktuellen Situation oder dieses Frühjahr auch, ist das irgendwie noch ein bisschen zugespitzter als vielleicht vor 2-3 Jahren oder vor Corona. Man merkt ja schon, Wein ist ein Thema geworden, was irgendwie polarisiert, auch auf irgendeine Art. Die einen gar kein Alkohol, die anderen gerne. Und der Umsatz, der Absatz ist alles anders als vor Corona oder vor der Wirtschaftskrise sozusagen jetzt durch Kriege. Und ich möchte das immer noch weitermachen und auch im Vollerwerb und bin jetzt so am Grübeln sozusagen, wie das funktionieren kann, weil man muss auch sagen, aktuell funktioniert das nicht, zumindest nicht ganz stabil, sagen wir es mal so. Dafür ist die Preisstruktur insgesamt zu niedrig, dafür ist die Arbeit zu hoch und das andere große Thema ist der Klimawandel. Da kann man noch so viel machen wollen, da haben wir weniger Einfluss drauf. Ja. Und das spielt aber auch da ganz stark rein.
Absolut. Ne? Also so ein Weingut jetzt in der Phase umzustellen und zukunftsfähig zu machen, stelle ich mir als eine große Herausforderung auch deshalb vor, weil es ja eine Menge von Unbekannten gibt, die du gar nicht in der Hand hast. Ne? Du hast den Klimawandel genannt, du hast die Marktverwerfungen, nenne ich es mal, genannt. Das sind ja Dinge, die hast du gar nicht im Griff, aber prägen natürlich das Umfeld, in dem du agierst. Insofern, musst du mit Unbekannten, ja, das ist eine mathematische Gleichung mit mehreren Unbekannten und die ist nicht ganz einfach zu lösen.
Genau, und gerade dieses Klimawandel-Thema, ernte ich überhaupt etwas, habe ich überhaupt Wein im nächsten Jahr, um den verkaufen zu können? Man schmunzelt darüber, aber es ist ja durchaus ein Thema.
Absolut.
Und das ist was, was einen natürlich auf irgendeine Art nervös macht, wobei ich damit nicht ganz so nervös bin, sagen wir es mal so. Ich denke, wir können daran eh nicht sehr viel machen. Ich muss es dann so hinnehmen. Mhm. Bin aber auch noch in der glücklichen Situation, dass mein Mann noch einen Job hat und nicht mit im Betrieb ist. Mhm. Und ich natürlich da dann gewisse Sicherheit habe.
Ja.
Aber klar, da denkt man dann drüber nach, da denkt man viel über neue Sorten nach. Thema Piwis oder Zukunftsreben ist auch bei uns ein großes Thema im Betrieb. Solche Dinge, wie stellt man sich auf, dass man eben in Zukunft überhaupt noch, ja, oder dass man zukunftssicher ist?
Ja, ja, du hast es gesagt, der Rebsortenspiegel spielt eine Rolle. Ihr wart ja im Grunde genommen fixiert auf den Riesling, wie der Mittelrhein insgesamt ja sowieso. Ich glaube, ihr habt ein bisschen Spätburgunder auch, aber jetzt kommt das Thema Piwis und das ist natürlich insofern interessant, weil das die Arbeit in den Weinbergen doch ein Stück weit auch vereinfacht und die Arbeitsstunden reduziert. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also Riesling ist immer noch ein Traum, ist eine tolle Rebsorte, trinke ich immer noch fast am liebsten sozusagen, aber die Piwis, die kommen da schon langsam auch in die Richtung. Schon viel getrunken, probiert, auch unsere, die wir gepflanzt haben, die aber jetzt erst im zweiten Jahr überhaupt auf der Flasche sind, sind sehr vielversprechend und machen sehr viel Freude und das ist definitiv was, wo wir dabei bleiben und was einem eine gewisse Chance gibt, vielleicht etwas besser auf den Klimawandel reagieren zu können. Die sind ein bisschen trocken, stressresistenter, die kommen etwas besser mit der Hitze auch klar. Das ist schon nicht schlecht und gerade so auch letztes Jahr, Jahrgang 23, war ja ein sehr schwieriges Jahr, was Fäulnis draußen angeht. Die Piwis hatten gar keine Fäulnis und man hat die so gelesen und gedacht, ach toll, macht ja richtig Spaß und das ist so ein Zeichen, wo man dann merkt, okay, das ist wirklich sinnvoll, da damit zu spielen und das anzupflanzen. Und für mich, ehrlich gesagt, ohne das dramatisieren zu wollen oder irgendwie da jetzt schon eine Zukunftsprognose zu geben, aber für mich ist das die fast im Moment einzige Chance, den Steillagenweinbau überhaupt wirtschaftlich am Leben zu erhalten.
Verstehe. Das ist eine harte oder eine sehr krasse Aussage, aber die ist deine ehrliche Meinung, ne?
Ja, also bezogen wirklich auf die Steillage. Mhm. Also wenn ich jetzt nicht in dem hohen Preissegment auch arbeite, was ja wirklich doch eher die geringere Prozentzahl der Weingüter in Deutschland erzielt, dann kann ich mit den Piwis oder ganz anders wirtschaften. Ich habe wesentlich weniger Durchgänge im Jahr, spare dadurch Kosten, habe natürlich auch einfach diese ein bisschen Risikominimierung, die ich bei anderen Rebsorten oder bei den konventionellen, traditionellen Sorten nicht ganz so habe wie jetzt dort. Mhm. Und der Steillagenweinbau, der ist ja eh so an der Grenze zwischen, es darf eigentlich nichts schief gehen, weil dann sind wir an der Grenze des Machbaren, sondern es muss eigentlich am besten immer gut laufen, damit sich das hier überhaupt lohnt. Und mit den Piwis komme ich da etwas näher ran. Das Risiko ist einfach minimiert und und das andere ist natürlich, dass die Arbeit einfach draußen, wie gesagt, Personal ist auch ein Riesenthema, wie in vielen Branchen. Wenn ich ein paar Durchgänge sparen kann, was gerade den Pflanzenschutz angeht oder vielleicht auch die Erziehung der Rebe selbst, brauche ich etwas weniger Stunden und das trägt dann dazu bei oder hat dazu beigetragen, dass ich etwas Arbeit spare im Weinberg und dadurch, dass ein bisschen besser zu handeln ist übers Jahr einfach.
Genau. Ja, gut, Anne, das ist jetzt ein Aspekt zu sagen, in gewissen Lagen setzt man in der Zukunft auf pilzwiderstandsfähige Sorten oder Zukunftsreben, wie wir sie ja mittlerweile auch auch nennen. Eine andere Stellschraube könnte ja auch sein, dass man nochmal genau überlegt, wie muss ich mich am Markt positionieren und wie muss ich auch diese Positionierung kommunizieren, dass ich da vielleicht auch mich verbessere, ne?
Natürlich ist die Frage erstmal, an wen will ich verkaufen? Will ich mehr an Privatkunden oder in den Handel? Das sind so Themen, über die man nachdenken muss oder kann. Und oder will ich nur noch Feste machen und Events? Das ist auch eine Möglichkeit, den Wein sozusagen unter die Leute zu bringen. Das sind alles so Punkte, die man für sich entscheiden muss und auch was passt zu einem selbst. Also das ist auch das, was ich am Anfang gesagt hatte. Ich bin gerne hier im Tal und ich bin gerne lokal unterwegs und auch auf hier den Festen. Das lässt sich aktuell aber nicht so gut mit dem Wein und dem Weinpreis verbinden, den ich brauche und gerne hätte. Und deswegen wird wahrscheinlich schon der Handel oder der Fachhandel in Deutschland und die Gastronomie in Deutschland doch eher mehr dass die Zielgruppe werden. Einfach, weil ich da davon eher vielleicht leben kann, als wenn ich hier im Tal dann verkaufe.
Das ist im Moment was für ein Verhältnis ab Hofverkauf und Fachhandel?
Im Moment ist doch noch so 60% privat oder ab Hof, sei es über Versand oder Abholung.
Ja.
Und der Rest ist dann tatsächlich viel Gastronomie und Fachhandel noch sehr wenig bei uns.
Verstehe. Das heißt aber auch umgekehrt, Konsumenten, Weinliebhaber sind willkommen bei euch.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch die Vinothek erst kurz vor Corona mit gestartet, also dass wir Öffnungszeiten haben und man bei uns zu den Öffnungszeiten auch immer alles verkosten kann. Da sind wir auf jeden Fall, weil ich finde es auch immer noch super wichtig, dass die Leute oder uns, dass sie ins Tal kommen und sich das hier auch anschauen. Einmal vielleicht einen Wanderweg gehen oder nur mal einen kurzen. Hier gibt es so kleine Rundwege, die dann auch, es gibt auch welche, die dauern nur eine Stunde, wo man mal an den Weinbergen vorbeiläuft und das erstmal richtig wahrnimmt und sieht, wie das hier überhaupt ist, wie steil das ist und wie schön das hier ist. Das ist unheimlich wichtig, um das Gebiet auch, ja, ich sag mal, eindrucksvoll und vor allen Dingen nachhaltig kennenzulernen und zu vermitteln. Und deswegen immer unbedingt kommen, auch ins Weingut. Und natürlich ist es dann aber schön, wenn man auch in seinem Heimatort beim Händler den Wein noch kriegt. Und daran werden wir dann auch noch arbeiten.
Ja, ins Tal kommen, das kann ich absolut nur unterstützen. Das ist dann nachher auch ein Mehrwert beim Genuss, wenn ich eine Flasche von euch öffne. Und mir kommen dann die Bilder, ne? Nicht nur von dir und von eurem wunderschönen Weinkeller, der Vinothek in Erinnerung, sondern auch von der Umgebung, von der ganzen Szenerie. Dann ist es beim Genuss eines Glases, glaube ich, nochmal ein nicht zu unterschätzender Mehrwert.
Ja, es ist immer, finde ich, die Story dahinter oder das Erlebnis, also dieses einfach nur was essen, um satt zu werden oder einfach nur was trinken, weil man Durst hat, das kann man so im Alltag machen, dann muss es aber auch nichts Wildes sein und nichts Besonderes, aber so ein Produkt stellen wir hier nicht her. Wir machen hier handwerklich hochwertige Weine und die sollen auch mit einem gewissen Respekt, sage ich jetzt mal, oder mit so ein bisschen mit Gefühl getrunken werden sozusagen. Man muss nicht immer über jedes Glas stundenlang philosophieren, das auf gar keinen Fall. Aber man sollte wissen, wo es herkommt und dass man da gerade ein ganz besonderes Produkt auch im Glas hat und das nicht einfach mal gerade, wegkippt und dann nicht mehr weiß, was man getrunken hat.
Was eure Weine ja haben, ist ja dieser wunderschöne Spagat zwischen anspruchsvoll für all jene, die Tiefe, die Komplexität suchen in einem Wein, die Eleganz suchen. Und gleichzeitig haben sie so was fröhlich, leichtes, trinkiges, sodass sie die Begegnung auch für all jene, die jetzt nicht diesen ganz hohen Anspruch bei der Begegnung haben, ebenfalls sehr zugänglich machen, sehr charmant erscheinen lassen. Und das ist so ein Spiel, was nicht alle Weine haben, ne? Manche liegen nur auf der einen und andere nur auf der anderen Seite. Und das bringen eure Weine schön zusammen. Und insofern, ja, Chapeau dafür.
Vielen Dank. Ist vielleicht auch dieser Generationenübergabe oder dem Zusammenkunft von zwei Generationen geschuldet. Ich weiß nicht, natürlich die eher schon anspruchsvolleren Weine, die sag ich mal so, vielleicht auch meinen Papa widerspiegeln, wenn man so will, und eher die jugendlicheren oder frischeren, leichteren. Ich habe auch immer gesagt, ich möchte auch Weine machen, die sozusagen jedermann trinken kann und möchte, und eben, wo man eben nicht stundenlang philosophiert drüber, sondern auch einfach nur mal genießt und ja, die süffig sind. Und wir versuchen das immer zu kombinieren, und dass man eben von allem was anzubieten hat, und dann kann jeder das finden, was er gerade sucht oder wo er gerade Lust drauf hat, sei es leichter oder kräftiger. Genau.
Anne, was wünschst du dir für die Zukunft?
Ja, stabileres Wetter. Mal ganz
Keine Extreme.
keine Extreme, auch wenn der Trend da leider nicht hingeht. Ja, also was wünsche ich mir? Dass der Mittelrhein bekannter wird, dass er bei allen Leuten irgendwie auf dem Schirm ist und wahrgenommen wird und dann entsprechend natürlich ja, diese Wertschätzung da ist und wir hier den Steillagenweinbau auch erhalten können im Tal.
Ja, dafür drücke ich dir die Daumen
Danke.
und sage vielen, vielen Dank. Ganz klasse, dass du heute hier dabei warst. Grüß deinen Papa und hab eine gute Zeit. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit der charmanten Jungwinzerin Anne Kauer vom Weingut Dr. Kauer in Bacharach. Nehmt sie beim Wort und fühlt euch eingeladen, Anne in ihrer wunderschönen Winothek zu besuchen, ihre Weine zu verkosten und anschließend eine kleine Wanderung in den umliegenden Weinbergen zu machen. Ihr werdet staunen, wie schön das Mittelrheintal ist. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast von Genuss im Bus, dann mit einem interessanten Winzerpaar aus dem Rheingau, die nicht nur extrem originelle Weine auf die Flasche ziehen, sondern parallel auch noch anderen hochkarätigen Aufgaben nachgehen. Sie als Wissenschaftlerin in Geisenheim, er als Betriebsleiter eines Rheingauer Top-Betriebs. Wer einen Blick auf ihre Website wagt, sprüht entweder vor Begeisterung oder sucht postwendend das Weite. Love it or hate it. Eine Attacke auf den weichgespülten Mainstream ist es auf jeden Fall. Also schaltet wieder ein und lasst euch überraschen, wer dann in genau 2 Wochen am Mikrofon von Genuss im Bus Platz nehmen wird. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.